habe so den Gottes, den Lobpreis genossen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin der Gott immer wieder so dankbar, dass er so hineinwirkt in die Herzen. Und wenn wir offene Herzen haben Gott gegenüber, dann tut er Dinge nicht nur im Gottesdienst, sondern jederzeit, ständig. Manche Dinge merken wir, manche sind uns gar nicht bewusst, die er tut. Aber er ist die ganze Zeit mit uns. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Er kann gar nicht anders, als wie mit uns zu sein. Und das ist auch das Entscheidende, dass wir unser Herz öffnen und ihn arbeiten lassen, ihn ranlassen, ihm vertrauen, dass er da hineinwirkt und dass er das Werk, das er begonnen hat, auch vollendet in dir. Und er ist Gott, er kann das. Und nichts kann ihn stoppen und nichts kann ihn aufhalten. Und das ist ein großer Trost auch gleichzeitig für uns, weil manchmal fühlt man sich dem auch ganz ungenüge. Ich habe mir jetzt so im Lobpreis auch so, wo ich mir denke, alles, was wir gesungen haben, ist so hundertprozentig wahr. Wie groß er ist, wie sehr er uns liebt, wie was für ein unbeschreiblicher Gott er ist. Und ich fühle mich oft so unfähig, das auch auszudrücken. Unfähig, ihn so zu lieben, wie es ihm entspricht. Manchmal ist es vielleicht so wie mit einem kleinen Kind, das so gerade am Laufen ist oder und dann so in die Arme des Vaters läuft und trotzdem gar nicht viel tun muss. Und wenn so ein kleines Kind in deine Arme läuft, dann geht dein Herz so über. Und so geht's Gott, wenn wir zu ihm kommen. Und es geht gar nicht darum, dass wir ihm adäquat anbeten, loben und preisen, sondern wir dürfen in dieser Schwachheit zu ihm kommen, in unserem Unvermögen zu ihm kommen und wissen, er, sein Herz geht über, wenn wir in seine Arme stolpern, fallen, wie auch immer, hineinstürzen. Und dafür möchten wir dir danken, Gott, dass du so wunderbar mit uns umgehst und so fantastisch auf uns schaust und so viel Geduld und Liebe mit uns hast, Herr, in all unserem Unperfektsein, dass das dich nicht aufhält und dich nicht hindert, Herr. Hinter doch eine Minute, mach die Augen zu und stell dir vor, was es heißt, dass dieser allmächtige Gott in seinem Herzen jauchzt über dich. Amen. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht, so einen Gott zu haben und mit so einem Gott in Verbindung zu sein. Halleluja. Wir beschäftigen uns heute mit der Apostelgeschichte Kapitel 4. Das Fünfer kommt das nächste Mal. Wäre jemand bereit, die ersten Verse 1 bis 22 vorzulesen? Super. Vielen Dank.
Bis wohin? Bis
daher. Okay.
Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der Hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des Hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft und an wessen Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israels, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre lang gelähmt gewesen war.
Danke, Susi. Hast du das Kapitel 4 schon gelesen? Was hat dich angesprochen? Wir haben ja gesagt, es gibt so drei Dinge. Wenn wir so das lesen, dann sollten wir uns überlegen, was lernen wir daraus, mit unserem Kopf zu tun? Was berührt mein Herz besonders, hat mit unserem Herzen zu tun? Wo spüre ich, dass Gott zu mir spricht, zu mir persönlich? Und das Dritte ist, was tue ich damit, mit der Hand? Was hat Gott zu dir persönlich gesprochen? Die Freimütigkeit, mit der sie das Evangelium verkündigt haben, ja. Sonst noch? Gut. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, sie nicht nur lesen, sondern wirklich auch bewegen im Herzen. Der Wolfhard Margis hat das mal so toll ausgedrückt, er hat gesagt, wir sollen es verstoffwechseln. Das, was wir hören, so was passiert, verstoffwechseln heißt, wenn du was isst, dann geht es in deinen Magen hinein, wird aufbereitet und bearbeitet und es wird ein Teil von dem, wird ein Teil von dir. Und ein Teil geht dann wieder von dannen. Aber es wird von dir ein Teil. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern gleichzeitig den Heiligen Geist einladen, zulassen, dass er an uns arbeitet, dann wird das Wort lebendig für uns und es wird sozusagen ein Teil von uns. Es wird ein Teil von dem, wie wir Dinge sehen. Es wird ein Teil von dem, was wir glauben. Es wird ein Teil von dem, was wir tun. Und wenn das nicht passiert, dann musst du dich fragen, was blockiert das? Und das hat meistens dann mit mir zu tun oder mit irgendwelchen Dingen, an die der Herr ran will und die der Herr bearbeiten will. Was ist in deinem Kapitel 3 geschehen? Wissen wir das noch? noch nicht so lange her. Genau, im Kapitel 3 ist eine gewaltige Heilung passiert. Eine Heilung, die so gewaltig war, dass ganz Jerusalem das gecheckt hat. Da hat es nämlich einen Mann gegeben, der von Geburt an gelähmt war und der bei dieser Pforte gesessen ist des Tempels, wo die ganzen Leute ein- und ausgegangen sind. Und das schon 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, vielleicht auch länger. Auf alle Fälle war er 40 Jahre lang gelähmt und konnte nicht laufen. Und der Petrus schaut ihn an und er sieht, dass der Mann Erwartung hat, dass da in seinem Herzen was ist oder Glaube da ist. Und er sagt zu ihm, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus steh auf. Und der springt, na, er springt nicht auf, gell? Was passiert? Er bleibt sitzen. Aber der Petrus lässt sich nicht beirren davon. Geht nicht hin und sagt, ein Scheibenkleister hat nicht funktioniert. Beten wir morgen wieder. Und er weiß, dass Gott was getan hat und er nimmt ihn und er hilft ihm auf. Und in dem Moment, wo der was tut, werden seine Füße gesund und er springt herum und er hüpft herum und alle sind außer sich, weil sie sagen, das gibt's ja nicht, wir kennen den Mann. Übrigens, das Buch der Apostel, die Apostelgeschichte heißt auf Englisch The Book of Acts. Das Buch der Taten der Apostel. Das ist ein Buch, wo beschrieben wird, was sie getan haben, was geschehen ist. Wir sind immer noch in Jerusalem. Wir befinden uns immer noch in dieser Zeit, wo die ganz frisch ist. Aber es ist heute auch wieder so gedacht, dass in einer Zeit, wo eigentlich gewaltig viel in Bewegung war. Und ich glaube, dass das nicht einfach war. Wir lesen das und wir denken, ist das schön, nicht? So viele, die geheilt werden, so viele, die hinzugefügt werden, so viel, was Gott dort tut. Aber ich glaube, dass das riesig herausfordernd war. Entschuldigung. Wenn so eine Gruppe von 120 auf 20, 30.000 Leute wächst, dann ist es herausfordernd. Ich glaube nicht, dass da alles so easy gelaufen ist und easy gegangen ist. Und im Kapitel 6 werden wir das dann auch ein bisschen sehen und ein bisschen hören. Und wir sehen auch, dass ganz schön Widerstand da war. Und wir dürfen nicht vergessen, in welchem Kontext diese Dinge geschehen sind. Das war nicht so wie heute, wo du da irgendwo schnell einmal vors goldene Dachel gehst und dann fängst du dort an predigen und dann kommt die Polizei und sagt, so, jetzt ist wieder genug und jetzt gehen's gefälligst weiter. Sondern jedes Mal, wenn die das Evangelium verkündigt haben, war das eine Sache von Leben und Tod. Die Pharisäer, die Sadduzäer, von denen wir da hören, die hatten die Macht und die Kraft, jemanden nicht nur zu verhaften und zu foltern, und zwar ohne große Gründe. Das war nicht so wie heute, wo du deine Rechte gehabt hast und dann noch deinen Anwalt anrufen konntest. Wenn die dich geschnappt haben, dann konnten sie dich verurteilen, sie konnten dich steinigen, sie konnten dich auspeitschen lassen. Es war wirklich nicht einfach. Und darum ist dieser Mut, den diese Gläubigen gehabt haben, so ein Zeugnis auch von dieser Kraft Gottes. Wenn die Apostel hergegangen wären und gesagt hätten, hey, komm, wir lassen uns nicht unterkriegen, Jesus ist tot, aber wir gehen hin, klauen den Leichnam, vergraben ihn irgendwo und dann sagen wir allen, er ist auferstanden. Spätestens wenn dein Leben bedroht ist, würdest du wahrscheinlich nicht mehr auf eine Lüge bauen. Spätestens dann würdest du hergehen und sagen, war alles ein Schmarrn, wir haben es getan. Aber von diesen 12 Aposteln sind 11 als Märtyrer gestorben, waren bereit für ihren Herrn ihr Leben zu geben und nicht aus Verzweiflung oder aus irgendwas, sondern mit ganzer Hingabe. Wir lesen ein bisschen später, wo sie geschlagen werden, die Apostel, und dann gehen sie nach Hause voller Freude, dass sie würdig befunden worden sind, für Jesus Christus zu leiden. Also da muss gewaltig was in ihrem Herzen passiert sein. Da hat sie was in ihrem Herzen so verändert, dass sogar die intellektuelle Schicht, der Hohe Rat, diese 70 Obersten des Volkes erstaunt waren, als sie diese Leute gehört haben, mit welchem Freimut sie reden. Erstaunt waren, weil sie gewusst haben, die waren mit Jesus zusammen und da ist was passiert mit ihnen. Wenn wir wirklich nach dem Evangelium leben und wirklich diese frohe Botschaft oder Botschafter Christi sind, Botschafter dieser guten Botschaft, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und erleben, wie Gott Dinge durch uns tut, dann dürfen und müssen wir mit Widerstand rechnen. Es gibt so eine komische Lehre im Leib Christi, die irgendwie so ein bisschen in die Richtung geht, wenn du wirklich mit Gott unterwegs bist, ist alles easy. Alles easy cheesy. Wenn Gott mit dir ist, dann bahnt er den Weg, vernichtet deine Feinde und. Es ist nur noch lässig, es ist nur noch toll, es geht nur noch aufwärts. Ich glaube das nicht. Also ich zumindest finde ich nichts, weder im Alten noch im Neuen Testament, obwohl Gott segnet. Aber leicht ist es nur in dem Sinne, dass eine tiefe Überzeugung der Wahrheit Gottes in diesen Menschen gewesen ist, nicht nur den Aposteln, dass sie bereit waren, sogar ihr Leben hinzulegen. Aber es war ganz bestimmt nicht einfach. Die predigen, die tun ein Wunder, die tun was Gutes und was passiert? Sie sind im Gefängnis. Und im Gefängnis heißt, sie haben noch nicht gewusst, wie das ausgeht, ob sie wieder nach Hause kommen, ob sie wieder freigelassen werden. Es mag schon sein, wenn wir das Evangelium verkündigen, muss nicht sein, hoffentlich werden wir nicht mit dem Tod bedroht. Aber es gibt andere Dinge, die uns abhalten dann und hindern, oder? Da machen sich die Familienmitglieder lustig. Abgesehen einmal davon, das haben sie bei Jesus auch gemacht. Die ganze Familie wollte ihn herausholen und haben gesagt, der ist verrückt, der ist durchgedreht, der ist klapsmühlenreif. Und haben versucht, ihn zu holen. Und dann sagt Jesus Christus, wer den Willen meines Vaters tut, ist mein Bruder, meine Schwester. Später ist der Jakobus, der Jesus für verrückt erklärt hat. Jesus erscheint ihm, er bekehrt sich und er wird der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Das sind alles Fakten, das sind alles Tatsachen. Das sind Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, die, wie wir da auch gelesen haben, wir können nicht aufhören, das zu bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Also gehört nicht, weil einer davon erzählt hat, sondern sie haben es gesehen und gehört, weil sie dabei waren. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus nach der Auferstehung ihnen erschienen ist. Sie haben gehört, was er zu ihnen gesagt hat. Sie haben gewusst, dass was sie sagen, ist wahr. Und wir können nicht anders, außer die Wahrheit weiterzugeben und zu verkündigen. Wie schaut es mit uns aus? Sind wir auch bereit, diese Wahrheit weiterzugeben? Und es ist für mich ganz wichtig, dass wir nicht diese falsche Vorstellung haben, wenn wir jetzt die frohe Botschaft weitergeben, dann wird jeder, sein Herz wird aufgehen, er wird begeistert sein von dieser gewaltigen Botschaft, er wird schier aus dem Häuschen sein, weil du ihm endlich von Jesus Christus erzählt hast. Es mag bei manchen auch so sein und das ist toll so und es wird bei manchen so sein, die dir Herz öffnen. Aber das Wort Gottes sagt uns auch, dass es viele geben wird, die ihr Herz nicht öffnen, die ihr Leben nicht verändern wollen, die von Gott nichts wissen wollen. Und wenn dieser Widerstand da ist, dann ist es nicht ein Zeichen, dass wir was falsch machen oder dass wir was Falsches tun. Sondern es ist ein Zeichen dafür, dass da verhärtete Herzen sind, die diese Botschaft nicht hören. Und es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir Menschen bekehren. Die Tatsache ist, wir können niemanden bekehren. Was wir können, ist diese gute Botschaft weiterzugeben. Was wir tun können, ist zu sagen, was wir mit Gott erlebt haben. Was wir tun können, ist diese Hoffnung, die die Bibel uns gibt, den Menschen weiter zu vermitteln und dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er das bestätigt durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Aber nur der, der vom Heiligen Geist gezogen wird, nur der, dem der Heilige Geist die Liebe Gottes offenbart, nur der, wo Gott hineinwirkt, der kann auch sein Herz öffnen für ihn. Also die Bekehrung selber ist eine Sache des Heiligen Geistes. Wenn sich jemand nicht bekehrt, dann hast nicht du versagt, verstehst du mich? Sondern deine und meine Aufgabe ist es, die Botschaft weiterzugeben, für Menschen zu beten, ihnen Hoffnung zu geben, ihnen Mut zu machen und dem Gott zu vertrauen, dass er da hineinwirkt und sich ihnen offenbart, so wie er sich dir geoffenbart hat. Keiner von uns hat Gott gefunden, sondern Gott hat uns gefunden. Aber wir waren bereit, unser Herz auch zu öffnen und ihn hineinzulassen. Im Johannes 15,20, dort sagt Jesus Christus, ein Diener ist nicht höher wie sein Herr. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf euer Wort hören. Jesus selber hat es erlebt. Was auch sein Volk erlebt, dass Gott zwar will, dass jeder errettet wird. Absolut lesen wir im Wort Gottes. Gott möchte, dass jeder errettet wird. Aber nicht jeder öffnet sein Herz für den Herrn. Es braucht auch diese Gegenseitigkeit. Wir sehen also, dass diese ersten Christen ein hohes Risiko eingegangen sind. Und später sehen wir dann auch noch, wie sie verfolgt wurden, Dinge aufgeben mussten und so weiter. Aber es war nicht so eine tolle, erweckliche Zeit auch, ja. Aber wo jeder nur begeistert durch Jerusalem gerannt ist und gesagt hat, Jesus, Jesus, Jesus. Und trotz diesem Widerstand, trotzdem Petrus gewusst hat, wenn er da irgendwas sagt, dann kann er gesteinigt werden. Trotzdem verkündigt er mit einem Mut diese Botschaft Christi. Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Ich meine, das musst du dich einmal... Der hat es nicht schön umschrieben, bisschen geschmückt, so formuliert, dass die noch sagen konnten, naja, okay, gut, drück mein Auge zu. Er hat sie knallhart eigentlich konfrontiert. Und er konnte das, weil der Geist Gottes auf ihn gekommen ist. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und er sprach zu ihnen. Du und ich, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in dein Leben, wenn du dein Herz öffnest, deine Sünden bekennst und Jesus einlädst, dir deine Sünden zu vergeben und in dein Leben zu kommen. Aber diese Kraft des Heiligen Geistes ist noch einmal etwas anderes, als wie dieses von neuem geboren werden. Und wir dürfen auch zu Gott kommen und ihm bitten, dass er uns in dieser Kraft freisetzt. Wir nennen das die Taufe im Heiligen Geist. wo das dann geschieht, das Sprachenreden ist so ein Zeichen davon, Zeichen und Wunder, das Übernatürliche, wird da in einer Qualität freigesetzt, die uns befähigt, Botschafter Christi zu sein. Und es ist kein einmaliges Erlebnis. Wir lesen es noch, auch noch kurz, wo er darüber spricht, wo sie zusammen beten, aber da kommen wir dann später noch kurz drauf zu reden. Sie haben übernatürliche Dinge getan und sich immer wieder vom Heiligen Geist füllen lassen. Sie haben immer wieder gebetet, komm Heiliger Geist, gib uns Mut. Und das dürfen wir genauso tun und dann erleben, wie Gott uns befähigt, seine Zeugen zu sein. Jesus Christus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich im Himmel, oder wie heißt er, im Matthäus, wo bin ich jetzt? Wurscht. Gut. Und dann geht der Petrus her und, jetzt hätte ich fast gesagt, nagelt den Sarg zu, macht den Sack zu und sagt, er redet von diesem Jesus, der Stein ist, den die Bauleute verworfen haben, der nun aber zum Eckstein geworden ist. Und dann sagt er, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Politisch nicht ganz korrekt, oder? Der Heilige Geist schert sich nicht darum, um Political Correctness. Er schert sich darum, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und das ist eine ganz klare Aussage auch, die der Petrus da macht. Es gibt nur einen, der Gott ist. Und es gibt nur einen, der retten kann, und das ist Jesus Christus. Im Johannes 14,6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das darf uns auch bewusst sein im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit anderen Religionen. Wir sollen respektvoll mit den Leuten umgehen, versteht mich nicht falsch. Ich anerkenne das, ob jetzt jemand Buddhist ist oder Moslem ist, wenn er von Herzen Gott sucht. Und ich vertraue, dass Gott ihm begegnet in seiner Suche. Aber der Gott vom Islam ist nicht der Gott der Christen. Die Götter des Buddhismus haben nichts, aber schon gar nichts. Im Buddhismus gibt es ja eigentlich gar keine Götter, sondern da gehst du in dieses Nichts hinein. Oder die 380 Millionen vom Hinduismus oder sonst irgendwas. Es gibt nur einen Namen, in dem er Rettung ist. Und das ist Jesus Christus. Das sagt uns das Wort Gottes. Das glauben wir von ganzem Herzen. Damit erheben wir uns nicht über die anderen, sondern wir sind errettet aus Gnade. Wir können uns weder was darauf einbilden. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben Gott nicht gefunden. Das ist mehr so irgendwie vergleichbar mit dem, dass du da irgendwo durch einen Wald rennst und stolperst über einen Stein und fällst auf die Nase und dann schaust du auf und dann steht Gott vor dir und du sagst, ach, jetzt habe ich dich gefunden. So ähnlich ist unser Finden von Gott. Er hat uns gefunden, nicht wir ihn. Wir respektieren die anderen Menschen, wir respektieren auch die anderen Religionen, aber die Wahrheit ist, du brauchst Jesus Christus, damit du ewiges Leben in der Glückseligkeit hast. Ewiges Leben hat jeder von uns. Wir glauben auch nicht an diese Lehre, dass all die Menschen, die Jesus Christus nicht haben, dann irgendwann so sich in Luft auflösen. Und die Bibel sagt ganz klipp und klar, es gibt einen Ort der Seligkeit, das ist bei Jesus Christus, und es gibt einen Ort der Verdammnis. Und diese Orte existieren für alle Ewigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir, und darum ist es so großartig, dass wir diese Entscheidung hier auf dieser Erde treffen können, wo wir sein dürfen. Indem wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen und ihn schätzen. Wie ist es da mit den Juden? Die glauben doch an denselben Gott. Oder? Das ist nur so ein ist jetzt nicht das Hauptthema von uns. Aber die meisten glauben nicht. Ja. Ich glaube, dass auch die Juden Jesus Christus brauchen, damit sie schlussendlich in diesem Ort der Glückseligkeit sein dürfen bei unserem Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann brauche ich Jesus Christus. Aber die Bibel sagt uns auch in Sacharja und dann später wiederholt der Johannes das und gibt diese Verheißungen, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden erkennen, wen sie da ans Kreuz genagelt haben. Und sie werden ihr Knie beugen, auch vor ihrem Herrn Jesus Christus. Und viele tun das ja schon. Es gibt auch viele messianische Juden. Die Pharisäer, die sind so erstaunt über diese Apostel, weil sie sehen, wie ihr Leben verändert wurde. Wird auch dein Leben verändert? Lässt du zu, dass Gott dein Leben verändert? Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Und das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer einfach. Es ist oft ganz, ganz schön herausfordernd, wenn wir Gott an die Sache hereinlassen. Wir haben jetzt die Maria auch besucht und im Spital. Diese Operation ist schmerzhaft. Darum hat sie so lange hinausgeschoben. Diese Operation ist herausfordernd, wenn du dreiviertel Jahr brauchst, bis du dann wieder ganz normal laufen und gehen kannst. Aber es ist es wert, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, wenn man weiß, die restlichen 20, 30 Jahre, wie auch immer, oder noch mehr, kann ich dann in Gesundheit leben und bin nicht mehr eingeschränkt, humpel nicht durchs Leben. Und darum ist es auch, macht Sinn, Gott dran zu lassen, dass er uns heilt. Es ist besser, diesen Schmerz zuzulassen, zu wissen, in welche Hand ich mich begebe und sage, Herr Jesus, operier an mir, verwandel mich mehr und mehr in das Bild Jesu Christi, als wie dein ganzes Leben durch die Gegend zu humpeln und zu hinken oder auf Krücken dich durchs Leben zu schleppen. Darum ist es gut, wenn Gott an uns arbeitet, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Ich glaube sogar, dass Widerstand oder das, was wir erleben, manchmal oder sogar öfters eine Gebetserhörung ist. Weißt du, wenn du betest, oder ich beziehe es jetzt auf mich und ich bete das oft, dass ich sage, Herr, verwandle mich. Herr, ich möchte so sein wie Jesus Christus. Ich möchte sein Wesen haben. Und ich habe dann in der Vergangenheit manchmal gemerkt, wenn dann Gott beginnt daran zu arbeiten und seinen Finger auf die Schwunde legt, auf die schmerzenden Stellen legt, dann fängst du an beten und schreist zum Herrn und sagst, Herr, nimm das weg von mir und fangst an, gegen den Teufel anzugehen oder ähnliche Dinge. Und auch da brauchen wir, denke ich, Unterscheidung. Weil der Heilige Geist sagt, hey, Moment mal, ich mach gerade das, für das du vor 3 Wochen gebetet hast. Ich bin dran, an deinem Herzen zu arbeiten. Ich bin dran, dich zu heilen. Ich bin dran, da Dinge zu wieder gesund zu machen und es tut vielleicht weh am Anfang. Das kränkt meinen Stolz, das nimmt mein falsches Selbstwertgefühl weg und ähnliche Dinge. Und diese Sachen sind nicht immer einfach. Und ich habe gelernt zu beten in solchen Situationen und sage, Herr, wenn das von dir ist, dann hör nicht auf, bis du fertig bist. Ich schrei manchmal und es tut mir weh, aber ich sag, Herr, hör nicht auf, bis du dein Werk vollendet hast. Bis du mich umgestaltet hast in das Bild Jesu Christi. Lass mir noch einen Satz zu dem sagen. Wir haben dort ich möchte 2 Punkte noch mit euch kurz reden. Das eine ist, dass Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und auf der anderen Seite sagt der Römerbrief, Kapitel 13, kannst du selber nachlesen, Gott hat die Obrigkeit eingesetzt und du sollst der Obrigkeit gehorsam sein. Und wenn du dich gegen die Obrigkeit auflehnst, dann lehnst du dich gegen Gott auf. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, da näher drauf einzugehen. Aber was da wirklich drin gemeint ist, ist, wir sollen der Obrigkeit Respekt und Achtung entgegenbringen. Wir sollen es auch ganz besonders unseren Politikern entgegenbringen. Wir sollen für sie beten, aber uns nicht das Maul zerreißen über sie. Ich sage es ganz offen und ehrlich, ich glaube, dass das Sünde ist. Als der Paulus verhaftet wird und vor dem Hohen Rat ist, dann sagt der hohe Priester, und der Paulus hat nicht gewusst, dass er der hohe Priester ist, sagt zum Knecht, schlag den Paulus, weil er irgendwas gesagt hat. Und der Paulus sagt zu ihm, du getünchte Wand, was erlaubst du dir da so ein bisschen in die, das ist ein neudeutsches Wort für andere Ausdrücke. Und der Knecht ist ganz erstaunt und sagt, wie redest du mit dem hohen Priester? Und der Paulus entschuldigt sich und sagt, vergib mir, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass er der hohe Priester ist, denn das Wort sagt, du sollst nicht schlecht über einen von den Oberen reden. Er entschuldigt sich, obwohl das Unrecht ist, was er getan hat. Und ich denke, auch wir würden viel mehr freisetzen bei uns in der Politik, wenn wir nicht negativ reden, sondern beten für die Leute, sie segnen. Wann hast du das letzte Mal für einen Kurz gebetet? Für einen Strache? Ein paar haben heute für sie gebetet und das ist gut so. Lass uns wirklich für diese Menschen beten. Und dort, wo die Regierung im Widerspruch zum Wort Gottes ist, dort müssen wir Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Dort, wo die Menschen, wo die Regierung dir verbietet, das Evangelium zu verkündigen, dort muss ich Gott mehr gehorchen wie der Regierung, weil er über der Regierung steht. Aber ich darf mir das nicht so hinbiegen, wie es mir passt, okay? Das Finanzamt, das sind Räuber, darum zahle ich meine Steuer nicht. Nein, ist nicht das, was das Wort Gottes sagt. Gut, wir haben noch 2 Minuten. Und ich muss mit euch unbedingt noch den letzten Teil fertig lesen, weil der so ein Hammer ist. Vers 23, da heißt es, sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die Obersten und Priester und Älteste gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren Davids, deines Dieners, gesagt, warum toben die Völker vor Zorn, warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, jetzt hört er das einmal an, alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Auch die Kreuzigung Jesu Christi, so unrecht sie war, geschah schlussendlich nach Gottes ewigen Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkündigen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. 2 Dinge. Punkt 1. Wir dienen einem Gott, der einen Plan hat und dieser Plan erfüllt sich. Egal, was die Welt tut, egal, was die Regierenden tun, egal, was da geschieht, alles schlussendlich führt hinein in diesen göttlichen Plan. Und es kommt der Tag, wo Jesus Christus wiederkommt und alles wiederhergestellt wird. Wo sich alles erfüllt, was das Wort Gottes gesagt hat. Auf das können wir vertrauen, wenn sogar in diesen schlechten Dingen oder schwierigen Dingen, die da geschehen sind, die Apostel sagen, dass alles nach Gottes Plan und nach seinem Willen geschieht. Auch heute. Auch mit einem Trump, auch mit einem Macron, auch mit einem Orban, wie sie alle heißen. Es erfüllt sich schlussendlich Gottes Plan. Das bedeutet nicht, dass alles, was jetzt geschieht, Gottes Plan ist. Okay, versteht mich nicht falsch. Vieles, was da geht, was die Menschen tun, hat nichts mit Gottes Plan zu tun, aber schlussendlich wird sich sein Plan erfüllen. Und der letzte Punkt ist, in diesem Gebet ist so ein gewaltiger Gebetsablauf drin. Das, was die beten, ist einfach der Überhammer. Die sind gerade rausgekommen aus dem Gefängnis. Und das Erste, was sie tun, ist, sie loben Gott für seine Allmacht und für seine Größe. Sie sind gerade eingeschüchtert worden von den Obersten. Was tun sie? Sie loben Gott und sie danken Gott. Das ist das Beste, was du tun kannst im Gebet. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, dass ich mein Gebet beginne, indem ich ihn lobe, ihn preise, mir vor Augen führe, wer er ist in seiner Größe und in seiner Allmacht. Das Zweite, was sie tun, ist, sie bringen die Anliegen, die sie haben, vor Gott. Sie sagen, schau her, so ist die Situation, die lehnen sich alle gegen dich auf. Wir haben das Problem, dass die uns verbieten wollen, in deinem Namen zu predigen. Und so weiter. Sie bringen vor Gott dieses Problem. Und das Dritte ist, und das finde ich so gewaltig, sie beten nicht, Herr, nimm das alles weg. Herr, gib, dass da kein Widerstand mehr da ist. Herr, gib uns Gunst, dass die alle sich freuen, wenn wir kommen und das Evangelium predigen. Sie beten um Mut und Kraft, damit sie das Problem überwinden können, mit dem sie konfrontiert sind. Und ich denke, das ist auch so etwas, von dem ich eben vorher auch gerade gesprochen habe. Dass wir, die wir Überwinder sind, Gott vertrauen, dass er in der Situation durch uns wirkt. Und oft nimmt es Gott das Problem nicht weg. Macht es nicht total einfach für uns, aber er gibt uns eine neue Kraft, die uns hinaushebt über dieses Problem, die uns zu Überwindern macht, die uns hilft, trotz aller Widerstände, seinen Willen zu tun und in seinem Willen zu leben. Und das ist wahrer Mut. Wahrer Mut ist nicht, wenn du von der Europabrücke mit einem Seil am Fuß runterspringst. Das kann auch eine impulsive Handlung sein. Nach 2 Metern wird er das bewusst und dann schreist du, bis du unten bist. Wahrer Mut ist, wenn wir trotz diesen Widerständen, trotz den Ängsten, die da sind, das tun, was wir als richtig erkannt haben, aus dem Wort Gottes heraus. Wenn wir bereit sind, einzustehen für ihn und für die Wahrheit. Amen. Lass uns kurz beten miteinander. Heiliger Geist, wir sind begeistert, wenn wir sehen, wie diese Apostel verändert wurden von dir. Wir sind begeistert, wenn wir sehen, wie dein Name verherrlicht wurde und da Menschen hinzugefügt worden sind, weil ihr Herz aufgegangen ist für dich. Herr, wir beten, genauso wie diese Apostel, gib auch uns Mut, trotz aller Widerstände deine Botschaft zu verkündigen. Deine Botschafter zu sein. Und wir beten, Herr, bestätige du deine Botschaft durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Vater, wir beten, nimm du nicht alle unsere Probleme weg, aber mach du uns zu Überwindern in den Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und wir beten, Herr, vollende das Werk, das du in uns begonnen hast. Auch wenn es manchmal schwierig ist, auch wenn es manchmal uns fast überfordert, aber wir vertrauen dir auch in diesen Herausforderungen, Herr, dass du das Werk, das du in uns begonnen hast, vollendest, so wie es dein Wort sagt. Und so segne ich dich mit einer neuen Offenbarung von diesem wunderbaren, herrlichen Gott. Ich segne dich mit einem neuen Mut, vom Heiligen Geist geführt, Botschafter Christi zu sein, wo immer Gott das für dich Chancen gibt, wie immer das ausschaut für dich. Ich segne dich, auch mit dieser übernatürlichen Bestätigung von Gott, wenn sein Wort verkündigt wird, dass er es bestätigt durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.